Hier sind Melrose
und Jan.
Demoradio, Staffel 2, Folge 3. Es geht aus aktuellem Anlass um Umweltproteste. Die Besetzung des Danneröder Wald wurde geräumt. Ziel war es, die Rodung eines Waldstücks zu verhindern, durch das eine Autobahn gebaut werden soll. Ja, und weil das Protestfeld Umwelt so vielfältig ist und sich solche Proteste über Jahre hinziehen, haben wir in dieser Folge gleich mit drei Personen gesprochen. Daniela hat in einem Baumhaus im Wald versucht, den Autobahnausbau zu verhindern. Martina war in der ersten Stunde gegen das Atomendlager in Gorleben dabei. Und der Erfolg dieser Proteste hat 40 Jahre lang auf sich warten lassen. Karl-Heinz, mit dem wir schließlich sprechen, beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Umweltbewegung. Mit ihm sprechen wir über die politische Einordnung verschiedener Umweltproteste und die Moden in der Bewegung. Hallo Daniela, du warst Teil der Besetzung im Danneröder Forst. Stell dich doch vor.
Hallo, ich bin Daniela. Ich habe jetzt längere Zeit im Danneröder Wald gewohnt und hier protestiert gegen den Ausbau der A49 und für eine bessere Welt für alle ohne Herrschaft. Und ich spreche hier als eine Stimme aus dem Danneröder Wald. Habe hier viel Zeit jetzt verbracht.
Wie und wann bist du denn in den Danneröder Wald gekommen?
Diese Besetzung gibt es jetzt schon mehr als ein Jahr, seit letztem Herbst. Und ich bin im Frühling dazugestoßen. Ich war davor auch schon im Hambacher Forst mal auf Besuch und habe dann diese Waldbesetzung gesehen und bin dann auch hierher gekommen.
Und wie hast du dort gelebt?
Ja, also ich glaube, das ganz Spezielle hier im Wald ist halt, dass man nicht so entfremdet ist von, also du hast keine Aufteilung von Privatleben und Arbeitsleben, sondern man redet sich zusammen mit seinen Leuten und schaut, was gebraucht wird. Und das ist einfach eine sehr angenehme Art zu leben auch gewesen.
Ja, du hattest also gesagt. Entschuldige, ich wollte dich nur fragen, weil du hattest gerade gesagt, du warst vorher im Hambacher Forst. Hattest du schon Kontakte zu dem Danny oder wie konntest du quasi mitmachen?
Hier konnten eigentlich alle mitmachen. Das war auch irgendwie was ganz Spezielles. Hier konnte man vorbeigehen und sich mit ins Feuer setzen und drüber reden, was gemacht gehört. Und dann war man eigentlich schon mit dabei. Es war eine sehr offene Besetzung auf jeden Fall.
Was war dein Anliegen und deine politische Motivation mitzumachen?
Ja, also wir sitzen ja gerade in einer Situation in Europa, in der es relativ vielen Leuten recht prekär geht, mit Corona-Krise, mit so einer Vereinzelung. Und ich hatte irgendwie, ja, also ein großer Grund für mich war natürlich auch hier cool leben zu können. Aber was wir alles irgendwie verdrängen zurzeit, ist halt, dass auch ganz große ökologische Änderungen auf uns zukommen werden. Und das ist auch dieser Kampf und ganz viele Kämpfe, die hier gekämpft werden können, die haben mich auch dann hierher gebracht.
Das heißt, für dich geht es eher auch um übergeordneten Ziele und die Besetzung dieses speziellen Waldes als Symbol, mehr als um die Autobahn selbst?
Ja, also ich glaube, wir müssen halt ganz viele Kämpfe gleichzeitig kämpfen. Also einerseits der Klimawandel, der jetzt ansteht und die wirtschaftlichen Strukturen, die nicht darauf reagieren wollen. Und dann natürlich halt auch einen menschlichen Kampf, weil also zum Teil wird der Klimawandel kommen und dann müssen wir einfach andere Formen des Zusammenlebens finden, die offener sind für mehr Leute, wo mehr Leute Platz haben. Ja, so. Nicht nur Leute mit Job und Wohnung und ja.
Also so wie du es beschrieben hast, war es auch so ein bisschen eine Verwirklichung einer Utopie, einer besseren Gemeinschaft. Wie muss man sich dann so ein bisschen den Unterschied zwischen der Demonstration und eurer Besetzung vorstellen? Um genauer zu sagen, wie ist quasi das, was ihr gelebt habt, als Protest nach außen repräsentiert worden oder nach außen gedrungen?
Ja, also hier sind ja schon ganz lange Leute politisch aktiv. Wir haben sehr nah mit den Bürgerinitiativen zusammengearbeitet, die auch klassische Aktionsmittel gewählt haben. Aber dann im Herbst kam halt diese Entscheidung von den Leuten, hey, wir kommen mit unserem Protest und unseren Petitionen und was weiß ich nicht weiter. Und dann ist so der große Unterschied zu unseren Aktionsformen gewesen, dass wir halt in direkter Aktion einfach die Sachen verwirklicht haben oder einfach mit unseren Körpern, mit damit, dass wir hier gelebt haben, diesen Bau aufgehalten haben. Ja. Und also der Unterschied ist vielleicht, dass diese Aktionsform halt auch Möglichkeiten aufmacht, freie Räume aufmacht und man nicht mehr vermittelt werden muss durch eine Politikerin oder eben, ja.
Kannst du vielleicht dafür nochmal ein plastisches Beispiel nennen? Also so, um es nochmal ein bisschen zu verdeutlichen für alle, die mithören.
Ja, also wir haben zum Beispiel eine große soziale Ungleichheit, die immer stärker wird und jetzt demokratische Protest würde heißen, man macht Demonstrationen oder man schaut, dass man einen Politiker dafür gewinnt, Hartz IV zu erhöhen. Und die direkte Aktion wäre, dass man sich einfach das Haus, das nebenan leer steht, dass man da einfach einzieht. Das ist so der Unterschied vielleicht. Und
also ich frage mich, ist es eine Ablehnung sozusagen des Parlamentarismus und der jetzt so repräsentativen Demokratie oder ist das grundsätzlich, sage ich mal, eine antipolitische Haltung, die sagt, hey, ich würde mich auch nicht, also ich muss mich gar nicht mit irgendwem unterhalten?
Nein, die Leute sind hier sehr politisch und selten Leute gefunden, die so viel über die Bedürfnisse von anderen Leuten nachdenken. Es ist einfach wirklich nur eine Frage über den Rahmen von demokratischen Protest, weil der ist natürlich auch wichtig und wir sind voll froh, dass irgendwie, weiß nicht, Leute von Fridays for Future oder was weiß ich, versuchen da politisch was zu reißen. Aber in gewissen Bereichen stehen einfach Interessen gegeneinander und da ist es dann halt schwierig weiterzukommen ab einem gewissen Punkt.
Wie hast du das erlebt? Also die Interessen von zum Beispiel Fridays for Future widersprechen deinen Interessen?
Nein, also ich glaube, ich habe ziemlich ähnliche Interessen wie Fridays for Future, nämlich eine lebenswerte Welt für mich und für viele andere Leute. Und die widersprechen einfach den Interessen nach einem wachsenden Wirtschaftsstandort in Deutschland. Also insofern teile ich halt auch die Interessen mit sehr vielen Leuten meiner Generation und ich glaube auch ganz viele Leute, die jetzt nicht aktivistisch unterwegs sind, da könnte man schon, glaube ich, auf Sachen einigen.
Ja, trotzdem hast du dich ja entschlossen, den Wald zu besetzen, ohne Teil einer Organisation anzugehören. Warum hast du das so gemacht und wie denkst du über die Organisation dann, dass du dich nicht angeschlossen hast?
Ja, also die Stärke von so einer autonomen Organisation ist halt, dass man ganz viel Vielfalt mit reinbekommen kann. Also wir sind sehr unhierarchisch hier gewesen. Wir hatten mehrere Baumhausdörfer, die halt alle eigenständig entscheiden konnten. Und im Unterschied zu einer NGO beispielsweise können deshalb dann auch ganz viele Leute ganz vielen verschiedenen Kämpfen unterkommen. Bei einer NGO oder bei einer Partei dann geht es sehr viel um Taktik, da geht es viel um, ist ja auch hierarchisch auch aufgebaut und da fallen dann halt auch viele Leute unter den Teppich manchmal.
Wo du gerade die Vielfalt angesprochen hast, was würdest du sagen, war vielleicht so ein bisschen das Gemeinsame, was natürlich alle da hingebracht hat, neben der Tatsache, dass ihr natürlich den Wald schützen wolltet, ein Projekt verhindern wolltet? Und ein bisschen Utopie gelebt habt, natürlich auch. Was war so darüber hinaus vielleicht noch das verbindende Element?
Also jetzt politisch?
Auch politisch. Aber auch vielleicht das, was dir als erstes einfällt, wo du denkst, das hat euch zusammengeschweißt oder das war der Grund, das oder der eine gemeinsame Grund, der euch alle dahin gezogen hat?
Also darüber habe ich schon nachgedacht. Also es gibt ältere Leute hier, es gibt Studenten, es gibt Punks, es gibt irgendwelche Leute, die selbstständig sind. Aber ich glaube, viele hier haben in der einen oder anderen Art mal eine, also selbst halt irgendwie eine Ausgrenzung erfahren, glaube ich auch, eine gesellschaftliche, und sind deshalb auch sehr sensibel für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und, weiß nicht, sind dann zum Beispiel, was Tierhaltung geht, sehr sensibel, oder was gesellschaftliche Hierarchien angeht. Ich glaube, das ist ein Ding, was alles so ein bisschen verbindet. Aber ja, ich kann wirklich nicht für alle sprechen. Ich kann für mich sprechen. Ich glaube, ein Ding, das auch viele Leute hier haben, ist, dass sie halt das, was viele Leute als normal ansehen, nicht leben wollen. Also eben so einen gut bezahlten Job oder ein, weiß nicht, eine Familie und Haus und was weiß ich. Das gibt den Leuten hier nicht mehr so viel oder ist nicht so das, was Leute sich wünschen. Und dann ist halt dieses kollegiale Leben, was hier wirklich lang möglich war, einfach eine schöne Alternative.
Jetzt wurde das Ganze ja durch die Polizei beendet. Die Polizei hat die Rodung quasi durchgesetzt. Wie hast du die letzten Tage und Wochen erlebt?
Ja, also die Polizei ist wirklich relativ hart vorgegangen mit einem sehr großen Aufgebot. Also wirklich mit Tausenden von Beamten. Und es war auf jeden Fall anstrengend. Viele Leute sind jetzt auch weitergezogen oder gefahren. Und auf jeden Fall politischer Akt hier. Also die Polizei versucht sich als neutral hinzustellen, aber das war auf jeden Fall auch mit sehr viel Motivation seitens der Polizei, hier diesen Widerstand zu beenden.
Ja, die Polizei hat ja sogar gesagt, sie will Waldbesetzer haftbar machen für die Einsätze. Wie gehst du als Person, die den Wald besetzt hat, mit diesen Ankündigungen um?
Ja, ich glaube, das sind ein bisschen leere Drohungen. Das gab es beim Hambacher Forst auch schon, dass so etwas erzählt wurde. Ich glaube, also es bestätigt mich halt irgendwie in meiner Ansicht, dass halt was kriminell ist, schon auch von außen definiert wird. Also wenn ist es jetzt kriminell, hier Bäume davor zu schützen, in der Autobahn zu werden, oder ist es kriminell, Leute auszubeuten aufgrund ihrer Arbeitskraft, oder ja, das ist einfach ein System, das sich seine eigenen Regeln schafft. Und ja, wenn Leute glauben, so Leben im Wald ist das Gefährlichste, was Deutschland gerade bedroht, dann finde ich das einfach traurig auch.
Und welche Unterstützung habt ihr so von außen erhalten, vielleicht auch gerade in den letzten Tagen?
Also wir müssen sagen, es gibt ganz viel Solidarität von außen, also von der Bürgerinitiative bis hin zu Leuten, die uns Briefe und Rechtsbeistand und was weiß ich geschickt haben, sehr viel Aufmerksamkeit, die auf uns gerichtet ist. Also da vielen, vielen Dank. Es wird auf jeden Fall noch ein kleineres Nachspiel haben hier und Leute werden, glaube ich, auch länger noch hier herkommen und hier diesen Kampf weiterführen. Also ich glaube, es ist auch noch nicht vorbei.
Du hast so einen Grundoptimismus. Auch als wir direkt nach der Räumung telefoniert haben, wirktest du auf mich irgendwie erstaunlich entspannt. Und du hast mir auch erzählt, dass du dich jetzt entschlossen hast, nicht vor Ort zu bleiben und weiter zu protestieren, sondern weiterzuziehen und dich an anderer Stelle dem Protest anzuschließen. Wieso machst du das genau so? Also wieso hast du dich selbst entschieden, wegzugehen? Und warum scheinst du auch so glücklich damit zu sein?
Ja, ich glaube, man muss halt einsehen, dass die Kämpfe, die wir führen, einfach langfristige Kämpfe sind. Also die Systeme, in denen wir drinstecken, jetzt persönlich mit unserem Kopf und kollektiv als Menschheit, die sind einfach nicht leicht zu gewinnen. Und da, also es wird ein langer Kampf sein und dieser Kampf kann aber auch viel Spaß machen und kann auch einfach schön sein. Also ich habe hier so viele Menschen kennengelernt, die alle irgendwie ganz andere Ideen im Kopf haben davon, wie die Welt funktionieren kann. Und das gibt einem dann auch Mut, irgendwie weiterzumachen. Ja.
Das heißt, die Besetzung ist vielleicht insbesondere für dich wichtig, weil es dir auch Mut gibt, weiterzumachen, Mut gibt, dass es auch anders werden kann? Oder welchen Stellenwert nimmt insbesondere diese Art des Protestes für dich ein? Also die Besetzung
meine ich. Ich glaube, was wir hier geschafft haben, ist einfach eine sehr junge Klimabewegung in Deutschland darauf aufmerksam zu machen, an welchen Punkten es konfrontativ werden könnte in nächster Zeit. Also gerade wenn es an die Autoindustrie in Deutschland geht mit der Verkehrswende oder wenn es eben zu den Privilegien von gewissen Wirtschaftszweigen geht, das wird auf jeden Fall ein harter Kampf werden. Aber ich glaube, dass die relativ junge Klimabewegung, die hier jetzt auch mitgekämpft hat und sich das angeschaut hat, auch sich viel mitnehmen kann daraus und viel Erfahrung hier gesammelt hat, wie man mit direkter Aktion und mit gemeinschaftlichen Strukturen einen breiten Protest führen kann.
Dann wünsche ich dir toi toi toi. Das war ein gutes Schlusswort, glaube ich. Vielen Dank dir für dieses Interview.
Dann, ciao. Wiederhören. Danke für das Interview.
Nochmal hallo. Wir haben vorher mit Daniela gesprochen. Daniela hat uns vom Dani berichtet, was Daniela dort erlebt hat, wie Daniela an dem Protest teilgenommen hat, auch an der Besetzung und im Wald gelebt hat. Jetzt sprechen wir mit Martina. Sie war von einer ganz schön langen Zeit, nämlich 1978, das erste Mal in Gorleben und hat sich dort engagiert. Hallo Martina.
Hallo Melrus.
Schön, dass du dabei bist. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben von deinem Protest im Gorleben?
Okay, es gibt so ein paar Sachen, die mir ganz gut in Erinnerung geblieben sind. Da war als erstes, meine erste Erfahrung war in dem Sommercamp im Sommer 78, das erste Camp in Gorleben. Dann die große Demo in Hannover und den Weg dorthin, den wir ja gelaufen sind von Gorleben nach Hannover. Ja, das waren so die Highlights im 78.
Mhm. Um was ging es denn damals?
Ja, okay, ich war 17. Meine Freundin Sibylle hatte ältere Geschwister, die haben so studiert. Und aus diesem Studienzusammenhang kamen halt ganz viele Informationen über Sibylle an mich, über das zu erwartende Endlager, was sie da machen wollen und wie sich der Protest so langsam aufgebaut hat. Und ja, so bin ich nach Gorleben in dieses Sommercamp gekommen, kurz nach meinem Abitur. Da war ich 17.
Und wie wart ihr damals organisiert? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ganz viel ist über Hörensagen, deswegen habe ich das eben erwähnt mit Sibylles ältere Geschwister, die waren so über 10 Jahre älter als sie, kamen so aus der APO-Bewegung.
Was ist nochmal die APO?
Außerparlamentarische Opposition, was jetzt ja heute heißt, es ja Non-Profit, nee, wie heißen die, weiß ich nicht.
NGOs mal.
Was?
Nochmal? NGOs.
NGOs, genau, und damals hieß es eben die APO, die außerparlamentarische Opposition. Ja, da hatten die halt schon viel mitgewirkt und Sibylle hat mich dann so mitgenommen immer. Mehr oder weniger. Organisiert oder Informationen gab es über Broschüren, über Flugblätter, über Leute, die abends in den Kneipen rumgegangen sind, Raubdrucke verkauft haben, Flyer verteilt haben, was Flugblätter damals hieß.
Raubdrucke?
Ja, Raubdrucke von Büchern.
Ah,
es gab ja kein Internet. Viele Informationen wurden dann eben über wissenschaftliche Informationen, die Bücher, die veröffentlicht wurden, waren viel zu teuer für arme Kinder wie Icke. Und aber so ein Raubdruck, der hat in der Regel bloß 5 Mark gekostet.
Interessant.
Ja.
Ja, krass.
Und da waren halt viele Informationen drin. So wurden die Informationen verbreitet. Man musste halt viel lesen.
Und wie war das dann direkt auf, im Protestcamp selber? Wie müssen wir uns das vorstellen? Im Danni haben sie an Baumhäusern gewohnt. Wie habt ihr dort gewohnt, gehaust?
Okay, es gab so im ersten Sommercamp, da gab es einen zentralen Platz. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Dorf das war. Das war so der Schützenhaus mit so einem Garten, Wald drumherum. Und auf dem Gelände des Schützenhauses waren große Zelte aufgestellt und die Leute, die so ankamen, haben sich so organisiert nach Gegenden, wo man herkam aus Deutschland. Also ich habe halt gefragt, ich kam ja aus West-Berlin, wo kann ich mich hier, wo sind die anderen Berliner und wo ist noch ein Platz im Zelt frei und so hat man Platz zum Schlafen gefunden, andere Leute aus seiner Gegend kennengelernt, mit denen man dann im eigenen, also zu Hause dann sich auch wieder getroffen hat und versucht hat, irgendwie über Telefonketten und so in Kontakt zu bleiben. Ja, das Leben im Camp, ich war damals 17, wie gesagt, gerade fertig mit meiner Schule und bin in dem Sommercamp dann auch volljährig geworden. Das war auch nochmal eine große Sache für mich persönlich gewesen, volljährig zu werden. Ansonsten wurde dort, oder habe ich da zum ersten Mal so Kontakt gekriegt mit, man kann Brot selber backen, mit Töpfern. Wir haben da Backofen gebaut, selber gebaut, Lehm gestochen, getöpfert, Musik gemacht, Lieder gesungen, ganz viel gesungen abends. Lagerfeuer, okay.
Das klingt alles recht romantisch. War da die das Polizei so dann irgendwie, also sag ich mal, auch da sehr invasiv unterwegs? Oder habt ihr viel Polizeigewalt erfahren an irgendeiner Stelle?
Nee, im Sommercamp nicht, überhaupt nicht.
Und wie wurde der Protest sonst so rezipiert?
Was heißt rezipiert?
Wahrgenommen, Entschuldigung. Also wie sind Medien damit umgegangen oder haben viele Leute über euch, also euch, euer Camp im Speziellen geschrieben?
Da war noch nicht so viel, glaube ich, mit wie das nach außen wirkt. Es war dann es waren da mehr so Pressekonferenzen oder Demonstrationen oder große Aktionen wie auf die Gleise und an die Bäume gehen, aber so das Camp selber war eigentlich jetzt nicht mir nicht bewusst, dass das so in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen wurde.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum du dich dort engagiert hast, abgesehen davon, dass es irgendwie ein schönes gemeinsames Moment auch gewesen ist.
Ja, okay. Also mich hat halt besonders erschüttert dass ich dachte, Leute, ihr habt doch alle gar keine Ahnung, was mit dem Ding passiert, mit diesem radioaktiven Zeug, wenn ihr das da einfach in die Erde stoppt oder reinschmeißt und dann das zuschüttet. Man hat doch keine Ahnung, was damit passiert in der Erde. Zum einen und zum anderen weil ich ziemlich viel so Physik und Chemie und so in dieser Richtung unterwegs war, wusste ich, dass Radioaktivität ist ein Spielzeug. Das ist lebensbedrohlich und gefährlich und wo wir es tatsächlich bis dahin gesehen hatten, war Hiroshima und Nagasaki und das sagte eigentlich alles. Also für mich war das klar, das ist so gefährlich, damit darf man nicht spielen und das darf man nicht einfach irgendwo in der Erde verbuddeln. War das jetzt die Frage? Wie sie jetzt?
Genau.
Richtig.
Entschuldigung, ja. Manchmal kommen mir so Gedanken, dann schweife ich ab.
Nee, genau. Und was hat es denn jetzt für dich für eine Bedeutung, dass Gorleben endgültig vom Tisch ist?
Okay, das hat, als ich das erfahren habe, dass das nun endgültig gestoppt wurde, dass da kein End- und kein Zwischenlager in Gorleben errichtet wird, das war so einerseits Genugtuung nach wie viel, 88, 98, nach 40 Jahren oder was? Sind das 40 Jahre? Ist ja unglaublich.
Ja.
Über 40 Jahren haben sie dann doch die wissenschaftliche Erkenntnis endlich erlangt, dass das scheiße ist, wenn man das da in die Erde schmeißt. Ja, hat mich befriedigt, dass es doch nicht alles sinnlos gewesen ist. Hat mich ein bisschen erschüttert, dass ich denke, wie lange haben die nun dazu gebraucht, eine Entscheidung zu treffen, die sie jetzt zu treffen, die sie aber schon vor Jahrzehnten hätten treffen können, wenn sie sich getraut hätten. Das auf das bezüglich Gorleben und grundsätzlich hat mir das auch gezeigt, dass es einfach unheimlich schwierig ist und oder ein unheimlich langer zeitlicher Prozess ist, gesellschaftlich irgendwas zu verändern. Das braucht einfach unheimlich viel Zeit und Durchhaltevermögen.
Welche Bedeutung hat denn die Welle der jetzigen Klimaproteste für dich? Machst du da noch mit?
Nee.
Wieso?
Ja, weiß ich nicht. Ist so. Kann ich jetzt dir nicht so erklären. Ist jetzt nicht mehr so meine Sache. Ich bin nicht mehr unterwegs auf Demos oder Protesten.
Aber interessiert es dich noch?
Ich verfolge das, interessiert mich auch. Ich habe auch ziemlich viele jüngere Arbeitskollegen in den letzten Jahren bekommen, die mir ja auch davon berichten, was sie machen, mir dauernd irgendwelche Links und zu irgendwelchen Aktionen und Protesten und Demonstrationen verschicken. Aber ich selber bin jetzt nicht mehr so dabei. Aber ich unterschreibe dir jede Petition, wenn du die mir schickst.
Und wie siehst du dann Fridays for Future?
Tja, wie sehe ich Fridays for Future? So ein bisschen, weiß ich zu wenig über die. Was mir aber auch reicht, das bisschen, was ich weiß, ist ja, dass es darum geht, den Klimawandel aufzuhalten und sich um unsere Natur zu kümmern, dass wir noch eine Lebenswelt erhalten können, auch für die Enkelkinder. Ja, dass die Energie auch in der jungen Generation noch da ist, sich für was einzusetzen, was nicht nur egoistische Ziele hat, also ich will mehr Geld, ich will dies, ich will mehr das, sondern eben auch langfristig und gesellschaftlich die Leute was bewirken wollen, was erhalten wollen. Das finde ich gut zu sehen, weil ich dachte, es ist so ein bisschen verloren gegangen in dieser individualisierten, kapitalistischen, weiß ich nicht, Welt. Ja. Ansonsten wird da immer auf diese schwedische Schülerin da, weiß ja nicht, wie die heißt, Greta irgendwie.
Greta,
ja. So viel konzentriert, das finde ich eigentlich, ja, ich finde das immer blöd, wenn sich wenn es um die Sache geht, dass dann so sich auf Personen so konzentriert wird. Das finde ich immer ein bisschen problematisch.
Dann vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für dieses Interview.
Ja, okay, gerne.
Super.
Okay, ciao.
Ja. Tschüss. Das Protestcamp im Dannenröder Wald ist geräumt. Die Autobahn wird gebaut, Wald wird wieder geforstet. Fridays for Future haben zwar viele Menschen auf die Straße gebracht, effektiv wurde aber noch nichts deswegen umgesetzt. Ein Erfolg gibt es in der Klimapolitik trotzdem dieses Jahr. Nach über 40 Jahren Kampf, Gorleben wird kein Endlager. Es ist also irgendwas durchgesetzt worden, endlich. Und viele feiern, viele freuen sich. Trotzdem bleibt auch die Frage offen, was kann Umweltprotest schaffen? Jetzt sprechen wir mit Kai Heinz. Kai Heinz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Sabine Leidig. Sie arbeitet im Bundestag als Abgeordnete. Kai Heinz ist zudem auch in der Umweltpolitik aktiv, im AK Rote Beete. Hallo Kai Heinz.
Hallo Bello.
Wie bist du in die Umweltbewegung gekommen?
Naja, ich bin ja schon etwas älter und ich bin politisiert worden über die Bürgerinitiativbewegung der 70er Jahre. Nach der Studentenbewegung hat es ja, haben sich ja in Westdeutschland viele Bürgerinitiativen gebildet zu den verschiedensten Themen, also Kinderbelange, Spielplätze waren zum Beispiel Thema, aber und auch Umweltproblematiken, viele Anti-AKW-Bewegungen als Bürgerinitiativen im Anti-AKW-Bereich haben sich gegründet. Gorleben war ja, ist da ja ein Stichpunkt. Aber auch im Verkehrsbereich gab es da viele Bürgerinitiativen, die auch teilweise heute noch arbeiten. Aber das war so ein Gründungsboom in der Zeit. Und da bin ich in eine Bürgerinitiative gekommen, die in West-Berlin gegen die Stadtautobahn Westtangente gewährt hat und die auch erfolgreich verhindert hat.
Gorleben haben wir beide ja schon erwähnt. Warum würdest du sagen, ist es so zu so einem Riesensymbol der Umwelt und insbesondere der Anti-AKW-Bewegung geworden?
Ja, das Wendland insgesamt mit den Kämpfen, da sollte ja auch eine Wiederaufbereitungsanlage entstehen zuerst. Die ist dann relativ schnell wieder verschwunden, also aus der Diskussion, weil der Widerstand zu groß war. Und dann die Republik Freies Wendland, ich habe den Namen gesucht, in 1980 mit der Besetzung von Monat, war ja auch ein Symbol für den Widerstand dort. Und also da hat sich vieles über diese vier Jahrzehnte geballt und immer wieder sind da die Protestler aus der ganzen Republik ins Wendland gefahren. Insofern, ja, das hat zwar an allen anderen Standorten von AKWs auch Proteste gegeben, aber da in Gorleben und im Wendland immer viel mehr los war, hat das so eine überragende Bedeutung dann auch bekommen. Und ja, war ja letztendlich dann immer noch die Baustelle für das Endlager und ist ja Gott sei Dank jetzt nach 43 Jahren auch aus der Suche nach dem Endlager raus.
Welche Forderungen sind vielleicht heute noch zentral von de Gorleben?
Naja, dass man Endlager finden muss, das ist ja, das sagt ja die Bewegung auch, dass der Müll muss ja irgendwo dann auch mal unter die Erde. Das wird noch ein jahrzehntelange Suche und dann wird auch nicht so einfach. Und natürlich die restlichen AKWs, es gibt noch 6, die müssen schnellstens vom Netz. Die sollen Ende 21 sollen 3 abgeschaltet werden und Ende 22 die letzten 3. Da denke ich, die könnten eigentlich auch schneller vom Netz gehen. Von der Stromversorgung ist das kein Problem. Und dann gibt es ja auch noch die Brennelementefabrik in Ahaus. Also wir deutsche Firmen liefern ja nach wie vor auch Materialien für AKWs in anderen Ländern. Das muss natürlich auch gestoppt werden. Das geht so nicht.
Du hattest auch schon die Freie Republik Wendland angesprochen. 33 Tage hat sie ja sich frei entfalten können als praktisch gelebte Utopie. Welche Verknüpfungen wurden da unter anderem zu anderen Protesten gezogen?
Naja, die war ja, wie ich vorhin schon dachte, eingebettet in eine riesige Umweltbewegung zu vielen Themen, zu Chemie, zu Landwirtschaft, zu in Verkehrspolitik und von daher, ja, aber die Anti-AKW-Bewegung war die größte. Und daraus haben sich dann, um das dann zeitlich nochmal weiter zu führen, einerseits die Grünen entwickelt, aber auch Verbände. Also Umweltverbände sind dann entstanden, sehr viel größer geworden, also BUND, NABU, Greenpeace und im Verkehrsbereich der ADFC, der VCD und so. Dieses Spektrum ist nach wie vor da, ist auch ein entscheidender Fakt innerhalb der Umweltbewegung. Und ja, neuerdings kamen dann auch neue Protestformen dazu, von zumeist auch radikaleren Leuten und auch jüngeren Leuten wie Ende Gelände, Extinction Rebellion oder jetzt auch Fridays for Future. Und Formen des Protestes und des Widerstandes sind auch wieder radikaler geworden, also mit Besetzungen, also von Ende Gelände in den Braunkohlerevieren oder jetzt bei der Waldbesetzung an der A49.
Lass uns noch mal zeitlich einen kleinen Schritt zurückgehen, und zwar Stuttgart 21. Das war ja quasi das allererste Mal, dass so auch so ein richtig bürgerlicher Protest fast schon militant wurde. Worum ging es da insbesondere bei Stuttgart 21 oder warum hat es nochmal so einen etwas breiteren Raum oder breiteren Menschenschlag anziehen können?
Ja. Naja, ich würde jetzt die Bewegung in Stuttgart nicht als radikal bezeichnen. Das ist schon ein bürgerlicher Protest, der aber auch so von den Themen her der Umweltbewegung zuzurechnen ist. Man ist da gegen diese Tieferlegung des Bahnhofs, weil es einerseits mit einer Kapazitätsabbau zu tun hat, weil das oben sind jetzt 16 Gleise und im Tiefbahnhof müssen dann nur 8 sein. Da kann man weniger Züge abfertigen als heute. Das ist eigentlich irre. Man investiert fast 10 Milliarden und in einen Bahnhof, der dann weniger leisten kann. Ja, und naja, und auch Stadtzerstörung damit, also und die hohen Kosten, das sind wohl so die Fakten, die da eine Rolle spielen. Und ja, aber es ist halt doch insgesamt, ist diese Bewegung nicht so stark vernetzt wie die Bewegung, die ich vorher geschildert habe, mit den neuen Jungen. Also man muss, glaube ich, dann die Stuttgarter Bürgerinitiative kann man eher zu der bürgerlichen Bürgerinitiativszene der 70er, 80er rechnen. Und
dazu habe ich eine Frage. Und zwar, wir haben mit zwei Personen gesprochen. Eine Person, die hat sich im Gorleben engagiert und ist jetzt gar nicht mehr aktiv. Und eine andere Person hat sich im Dannenröder Wald engagiert und engagiert sich total radikal weiter und sozusagen fliegt von einem Nest zum nächsten. Und was ich mich frage ist, warum hören manche Menschen, oder warum gibt es die Tendenz dazu, glaube ich sogar, dass sich die Schwerpunkte und auch das Engagement der Umweltbewegung so stark wandeln über die Zeit?
Naja, das hat sicherlich ein bisschen mit Moden zu tun. Also in der Zeit, in der wir gegen die Autobahn gekämpft haben, 80er Jahre, da haben wir immer so ein bisschen, obwohl ich auf Anti-AKW-Demonstrationen war, haben wir immer AKW-Thema in der Öffentlichkeit so eine große Rolle spielte und zum Beispiel das Verkehrsthema nie eine Mode hatte, also nie in der Öffentlichkeit größer rauskam. Das war immer nur regionales, örtliches Thema. Und ja, so Wandel, so, das ist meine, mit Ende Gelände waren ja die Kohleproteste so, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Jahre das Thema der Umweltbewegung. Dann ist es abgelöst worden, vielleicht von Fridays for Future, und in den letzten Jahren spielte das Klima die Hauptrolle. Und jetzt weiß ich nicht, ob jetzt durch den Dannenröder Forst das Autobahnthema eher in den Fokus gerät oder das Mobilitätsthema überhaupt.
Mhm. Was so alle Beispiele, die wir jetzt genannt haben, der Dannenröder Forst, Stuttgart 21, die Freie Republik Wendland so ein bisschen auch vereint, war ja auch das starke Einschreiten durch die Polizei, durch Räumung, ja, Protestbegleitung. Welche Rolle würdest du sagen, spielt die Polizei oder Polizeieinsätze gerade auch in der Umweltbewegung?
Ja, das kann man schon so sagen, dass wenn das eskaliert und wenn es Polizeiübergriffe gibt, in Stuttgart wurde ja da mit Wasserwerfern Leute verletzt, einer ist auch erblindet, und auch jetzt im Dannenröder Forst wurde ja ziemlich ruppig vorgegangen, gab Verletzte und also das führt natürlich zu einer Empörung und nicht nur bei den Aktiven dort, sondern darüber hinaus, und führt dann auch zu einer zusätzlichen Mobilisierung. Also ja, spielt schon eine Rolle. Also ich denke auch bei der Räumung der Freien Republik Wendland, die ja auch massiv war, hat es dann nochmal so einen Schub für die Bewegung gegeben.
Mhm. Ja, die Räumung im Republik Wendland mit 7000 PolizistInnen war ja einer der größten Polizeieinsätze, oder ist einer der größten Polizeieinsätze in der BRD überhaupt gewesen, also eine ziemlich krasse Sache. Was ich mich dabei auch noch frage, gerade bei Stuttgart ja auch immer noch weitergebaut wird, am Ende scheint mir so ein bisschen die Grünen die größten Gewinner aller Umweltproteste gewesen zu sein. Wie würdest du das so einordnen? Wer hat da eigentlich gewonnen bis jetzt?
Naja, die Grünen sind dadurch auf alle Fälle größer geworden. Ob das in Zukunft weiter so sein wird, das ist fraglich. Also es ist ja viel erreicht worden. Ich meine, ohne die Anti-AKW-Bewegung würde es den Atomausstieg nicht geben. Ohne Ende-Gelände-Proteste und sonstige Kohle-Proteste und auch Klimaproteste würde es irgendwie auch das Kohleausstiegsgesetz nicht geben, so schwach wie das auch sein mag. Und auch im Verkehrsbereich sind viele Autobahnen verhindert worden über die Jahre. Und in den Städten ist ja die Diskussion um autofrei und mehr Radverkehr und so. Also da gibt es ja insbesondere in den Städten gibt es ja auch ein Umdenken in der Verkehrspolitik. Also man kann an vielen Stellen doch Erfolge sehen. Also ich glaube, das ist eher, also da sind die Bewegungen positiv zu bewerten.
Aber was sich in letzter Zeit ja schon herauskristallisiert, ist, dass sich die Grünen nicht mehr mit jeder Art von Klimaprotest solidarisieren, beziehungsweise im Dannenröder Forst geht es sogar so weit, dass die Protestierenden da den Grünen vorwerfen, völlig versagt zu haben, weil sie ja diesen Autobahnausbau vorantreiben. Denkst du, das ist Strategie auch der Grünen, oder wie ordnest du das ein?
Naja, in Hessen hätten sie sich mit der CDU anlegen müssen und Koalitionsbruch riskieren müssen, wenn sie da mit der Autobahn nicht weitergemacht hätten. Und das wollten sie offensichtlich nicht. Und ja, das, denke ich, ist so in eine Parteistrategie einzuordnen, die jetzt wohl eindeutig auf Schwarz-Grün bei der nächsten Bundestagswahl hinausläuft. Und da muss man, da kann man sich solche Eskapaden wie einen Koalitionsbruch dann in Hessen nicht leisten, weil ich glaube, Hessen ist wahrscheinlich auch so ein Modell für Schwarz-Grün. Und deswegen musste man da still sein. Und ja, sieht man ja auch an anderen Stellen, dass die Grünen sich jetzt sehr anpassen und um der CDU dann zu gefallen.
Fridays for Future, Extinction Rebellion, die Besetzung der Waldareale, die passieren gefühlt so alle nebeneinander. Würdest du sagen, dass es trotzdem irgendeine Verknüpfung dieser Bewegungen gibt oder ist es mehr dann die geistige Haltung, sich in der Umweltpolitik einzusetzen?
Nee, es gibt ganz, ganz deutlich eine Verknüpfung und also die waren ja auch alle dabei im Dannenröder Forst. Ende Gelände ist da nochmal aufgetreten, Leute von Extinction Rebellion und Fridays for Future sicherlich auch. Also da, die haben sich da alle mit solidarisiert. Und was auch nochmal ein starkes Zeichen war, am letzten Wochenende dann, also bevor die letzten Bäume fielen, waren auch die Umweltverbände alle da vertreten mit ihren Vorsitzenden. Also von daher gibt es da jetzt so eine breite Solidarisierung und auch, ich denke, in Zukunft auch eine stärkere Zusammenarbeit dieser Bewegung.
Ja, du hast gerade angesprochen, dass alle da waren, insbesondere ganz viele NGOs. Da würde ich noch gerne mal erfahren, die Protestierenden, die in den, also die Besetzung durchgeführt haben, die sind großteils anarchistisch organisiert oder sind Teil von dezentralen Aktionen und die belächeln diese NGOs quasi so ein bisschen, weil sie oder auch uns als Medien so ein bisschen, weil einfach die Aufmerksamkeit da viel zu spät drauf gelenkt wurde und weil die jetzt zwar alle da sind, aber quasi diesen Anfang gar nicht mitgemacht haben. Du sagst jetzt, naja, aber die sind jetzt alle da. Welche Rolle spielt so, sag ich mal, die anarchistische Bewegung innerhalb der Umweltbewegung?
Ja, das sehe ich auch so. Die haben keine Organisationsform so richtig und finden sich dann spontan an so einem Kristallisationspunkt. Das ist ja auch okay und sind aber auch dann dementsprechend nicht irgendwie in der Umweltbewegung und schon gar nicht in den bürgerlichen NGOs irgendwie verknüpft. Aber ja, es macht nichts. Also dass die da ein bisschen drüber lächeln, ja, andererseits kann man sagen, die NGOs, so wie der BUND, die sind da auch schon 30 Jahre aktiv gegen diese Autobahn gewesen und Bürgerinitiativen, die da vor Ort gearbeitet haben. Also ohne diese Vorarbeit hätte es jetzt auch, dann wäre die Autobahn schon lange passiert. Also dann wäre so eine Waldbesetzung auch gar nicht mehr möglich gewesen. Also insofern bedingt sich das auch gegenseitig und soll keine Seite irgendwie hochmäßig über die andere schauen. Also von daher, ich glaube, die haben dann aber auch vor Ort bei der Besetzung haben die dann mit den örtlichen BIs und mit den Verbänden, die da vor Ort sind, auch gut zusammengearbeitet. Also das hat ja auch funktioniert. Da gab es ja auch jetzt nicht irgendwelche Auseinandersetzungen oder Distanzierungen voneinander. Und ich glaube, die haben das auch geschätzt, dass das funktioniert, dass da auch aus den Orten dann Leute sie unterstützt haben und so weiter. Also da.
Mhm. Du hast gerade vorher schon gesagt, dass es doch ein Verknüpfungspunkt gewesen ist, ein Verknüpfungsort, auch von Extinction Rebellion and the Gelände Fridays for Future. Und da auf jeden Fall noch was kommen wird. Was können wir also 2021 in der Umweltpolitik oder im Umweltprotest erwarten?
Naja, erstmal muss man sagen, die Autobahn ist noch lange nicht gebaut. Also wir haben irgendwie eine Bauzeit von 3-4 Jahren und das ist ein langes Stück, also 30-40 Kilometer. Also diese Baustelle dann zu sichern und auch ohne Störung durchzuführen, wird, glaube ich, nochmal eine Herausforderung. Und die da vor Ort nach der Rodung haben auch gesagt, der Protest wird weitergehen. Also da ist dann auch an dieser Autobahn was zu erwarten. Und bundesweit kann man sehen, dass sich jetzt speziell Ende Gelände auch in Richtung Verkehrspolitik orientiert. Es gab ja letztes Jahr schon große Proteste bei der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Da gibt es auch ein neues Bündnis Land in Betriebe und es wird im September dann in München, also nächstes Jahr bei der nächsten IAA Proteste geben, da laufen schon die Vorbereitungen. Und was der Autobahnbau angeht, kann ich nur sagen, das kriege ich auch über unser Bundestagsbüro mit. Es wird jetzt irgendwie ganz vielen Leuten der Widerspruch zwischen Klimaschutz und Autobahnbau liegt jetzt so offen auf dem Tisch, dass viele diesen Widerspruch nicht mehr akzeptieren und Bürgerinitiativen, die schon länger gegen ihr Projekt vor Ort kämpfen, kriegen wieder neuen Aufwind und es entstehen, glaube ich, auch wieder neue Gruppen. Und wir tun als Bundestagsbüro jetzt auch gerade in der Richtung arbeiten, dass es eine Vernetzung der Initiativen mit den NGOs und auch mit der neuen jungen Bewegung gibt. Und ich glaube, da ist jetzt eine totale Dynamik entstanden durch die Proteste an der A49. Und da ist, glaube ich, doch einiges zu erwarten. Also wir von unserem Büro haben auch vor, es gab ja in den letzten Jahren auch von der Stiftung, diese Kohleprotestkarte, die schön war, die mal so gezeigt hat, an welchen Orten es Proteste gegen Kohlekraftwerke gab und das Thema überhaupt mal ganz gut grafisch aufgemacht haben, das wollen wir jetzt so parallel umsetzen, so analog umsetzen in so eine Autobahn-Protestkarte, um zu zeigen, an wie vielen Stellen noch solche Dinger geplant sind und wo es auch schon jahrelang, jahrzehntelang Widerstand gibt und um auch in dem Bereich mal irgendwie eine bundesweite Bewegung auch mit anzuschieben.
Super, vielen Dank, Kai-Heinz. Das war sehr ausführlich und sehr informativ.
Vielen Dank, das war super.
Vielen Dank und schönes Wochenende dir.
Ja, dir auch, euch auch.
Danke. Gut. Tschüss.